Schön, bei euch zu sein. Ich freue mich. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Nochmal. Er wird es jetzt tun. Er steht auf dem Bürgersteig, schaut nochmal die Straße verstohlen links hoch und rechts runter. Aber bestimmt ist es eh zu spät. Er sieht zwar niemanden, aber bis jetzt wissen es bestimmt eh schon alle. Die Kids, denen sie auf dem Weg begegnet sind, haben es bestimmt schon allen erzählt, in welches Viertel er unterwegs ist und wohin er unterwegs ist und mit wem. Unwillkürlich muss er lächeln, aber es ist ein kaum merkbares Lächeln mit einem Kopfschütteln verbunden. Ausgerechnet er hier. Hier steht er also vor diesem Haus, vor dieser Villa. Er muss an sein eigenes Haus denken, in seinem Viertel daheim, das in letzter Zeit so oft so voll und stickig und gedrängt war mit lauter Menschen. Sie haben sich angefangen, bei ihm zu Hause zu treffen, einfach weil es am zentralsten liegt. Und die Menschenmenge, die sich da immer mehr versammelt, ist eigentlich schier unglaublich. Aber das alles ist gerade weit weg. Er steht jetzt hier. Und er kann es selbst eigentlich nicht glauben. Kommst du jetzt? Ist schon drinnen. Eine Stimme reißt ihn jäh aus seiner Gedankenwelt. Einen Moment noch. Ich war noch nie, ich weiß, du warst noch nie bei einem von uns. Wenn es dir unangenehm ist und du vielleicht doch dich lieber woanders mit ihm treffen willst, ist schon okay. Ich brauche noch einen kurzen Moment. Ob ihn seine Leute danach überhaupt noch sehen werden wollen? Der Mann kann sein Gefühl, seine eigenen Leute zu verraten, irgendwie nicht ganz abschütteln. Aber er weiß, was er gesehen hat. Und er weiß, dass Gott selbst zu ihm gesprochen hat und ihm gesagt hat, dass er hierher kommen soll. Also dann, tief durchatmen. Einmal ist immer das erste Mal und es wird bestimmt lecker. In der Mitte des geräumigen Zimmers steht ein großer Tisch, gedeckt mit den besten Sachen. Das Zimmer ist stilvoll eingerichtet, mit Minibar und allem und was ist das? An der Wand sieht er auf einmal einen Spruch hängen aus seiner Bibel. Aber hier wäre der letzte Ort, wo er es erwartet hätte. Da hängt im Prinzip die Gründungsurkunde seiner Familie und seines Volkes. Da, wo im 1. Mose Gott zu Abraham spricht, du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen und ein Licht sein für alle Völker der Erde. Aber was macht es hier? Naja, könnte wenigstens ein guter Gesprächsaufhänger werden. Wo ist er? Jäh durchreißt eine Stimme die Stille im Zimmer. Ein 2 Meter Hühne, ein römischer Soldat, marschiert geradewegs in den Raum rein und auf Petrus zu. Der versucht zurückzuweichen, aber da ist schon die Wand und er hebt die Hände panisch vor sein Gesicht und dann passiert was völlig Unerwartetes. Der Hühne bleibt kurz stehen vor ihm und fällt dann vor ihm, vor Petrus, auf den Boden, auf die Knie, als wollte er ihn anbeten. Hey, hör auf, was soll das denn? Er versucht, ihn wieder hochzuziehen, was bei einem 90 Kilo durchtrainierten Soldaten gar nicht so einfach ist. Und da stehen sie sich gegenüber. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, wie wir das jetzt machen, irgendwie. So stehen sie sich gegenüber, nach dieser völlig awkward Situation. Und sie stehen für völlig verschiedene Welten, für entgegengesetzte Welten. Petrus trägt sein einfach gewebtes Überwurfgewand aus Hanf, in das sich der Fischgeruch für immer eingenistet hat. Cornelius gegenüber eine duftende Toga aus Seide, genau wie seine Frau und die Kinder, die gerade zur Tür hereinkommen. Und überhaupt, der ganze Raum füllt sich immer mehr mit Menschen, Gärtner, Sklaven, Hausfrauen, die Bediensteten, alle kommen herein und blicken gebannt auf die beiden Männer, die sich gegenüberstehen. Dann ganz langsam geht Petrus einen ersten Schritt auf Cornelius zu. Und er kann selbst überhaupt nicht glauben, dass er das gerade macht, aber irgendwas übernimmt einfach die Kontrolle in ihm, hebt er seine Arme und breitet sie noch etwas schüchtern aus und läuft immer weiter auf Cornelius zu. Passiert das gerade wirklich? Aber Cornelius hebt jetzt auch seine Arme und nimmt das Angebot zur Umarmung an. Du hast was? Schreit eine ihm wohlbekannte Stimme entgegen. Er rappelt sich auf, schüttelt sich den Sand ab. Er wurde gerade von der Tür, die einfach aufgestoßen wurde, umgehauen und sieht Jakobus in der Tür stehen. Dahinter Matthias und noch zwei Silhouetten im Abendlicht, wahrscheinlich der Rest der Gemeindeleitung. Wie? Bist du von allen guten Geistern? Ich konnte es erst nicht glauben, aber eine Reihe Leute haben behauptet, dich dabei zu sehen, mit ihm zu essen. Ach, Matthias poltert jetzt los. Er hatte ja mit Ärger gerechnet, aber gleich am ersten Abend. Ich kann es alles erklären. Beruhigt euch erstmal und hört mir zu. Als die Gemeindeleitung im spärlichen Raum Platz genommen hat, fängt Petrus an, seine Geschichte zu erzählen. Ob Petrus und Cornelius sich in die Arme gefallen sind, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, jemanden zu umarmen ist ungefähr für unser heutiges Verständnis das, was passiert ist in dieser Szene, die in der Apostelgeschichte berichtet wird. Ich glaube, das, was Petrus da erlebt hat und getan hat und was in der Folge die Gemeinde hört und erst sich total drüber entsetzt, die Leitung, und dann aber auch versteht, es ist ungefähr das, was die Gemeinde bis heute lernen muss. Das kleine Einmaleins des Umarmens. Und ich hoffe oder ich wünsche mir für mich und für uns, dass wenn wir heute hier rausgehen, wir irgendwie unserem Weg als Profi-Umarmer vielleicht einen kleinen Schritt weitergegangen sind. Aber um zu verstehen, warum es in der Geschichte um sowas wie Umarmen geht, mal vielleicht nicht wortwörtlich, aber im symbolischen, im metaphorischen Sinne, brauchen wir ein bisschen Backup. Brauchen wir ein bisschen was mehr von der Geschichte, um das zu verstehen. Ihr guckt euch gerade seit ein paar Wochen die Apostelgeschichte an in der Subzone. Und ihr redet so darüber, was eigentlich vor 2000 Jahren passiert ist, dass aus so einer kleinen jüdischen Sekte im Prinzip eine internationale Bewegung geworden ist, zu der sich heute in Frankfurt im 21. Jahrhundert eine Reihe Leute zählen. Hashtag crazy. Eine der krassesten Dinge, die damals am Anfang passiert sind, dass das überhaupt passieren konnte, dass irgendwie das zu dieser internationalen, weltweiten, bis heute andauernden Bewegung werden konnte, steht eben in Apostelgeschichte 10 und 11. Und es ist einer der größten Konflikte eigentlich und einer der tiefsitzendsten und einer, der uns heute wahnsinnig nahe geht, weil es im tiefsten darum um Identität geht. Jetzt ist es ja so, Identität ist manchmal so ein bisschen so ein Leerwort irgendwie, das kann alles und nichts bedeuten. Identität, wie ich es jetzt heute Abend verwende, ist irgendwie das, weniger was du bei deiner Facebook-Anmeldung oder sowas ausfüllst, sondern mehr so dein Zugehörigkeitsgefühl. Identität als das, zu welcher Gruppe zugehörst, was deine Geschichte ist. Identität hat ganz viel damit zu tun, dass du zu dieser und jenen Gruppe gehörst und diese und jene Leute nicht. Es gibt Gruppe A, das sind wir, und es gibt die anderen. Also heute ganz wichtige Vokabel, wir und die anderen. Irgendwas in uns treibt uns daran so an, die Welt einzuteilen in uns und die anderen. Oder falls es jemand kennt, wie das Känguru bei Marc-Uwe Kling lernt, es gibt jene und solche und dann gibt es noch ganz andere, aber das sind die schlimmsten. Irgendwie ist das so, wir teilen die Welt auf in uns und die da. Auf der ganz individuellen Ebene, ich und alle anderen, das ist irgendwie noch klar und naheliegend, ich bin ich und irgendwie sind dadurch 6 Milliarden Menschen nicht ich. Aber auch was Gruppen angeht. Und die Geschichte, die wir irgendwie uns heute ein bisschen anschauen, und die ich versucht habe, so ein bisschen nachzuerzählen, ist eben eine ganz entscheidende Szene. Das ist die Geschichte, in der in der Apostelgeschichte das erste Mal ein Nicht-Jude, jemand, der nicht zu dieser einen Gruppe, zu den einen gehört, nämlich Cornelius, zum Glauben findet. Die Geschichte ist dann so, Petrus geht wirklich in das Haus rein, und Cornelius hat nach ihm gesandt und die beiden essen oder was auch immer. Und Cornelius erzählt, dass er irgendwie diesen Eindruck hatte, er sollte Petrus holen. Und dann predigt Petrus und dann fällt der Heilige Geist auf alle und es ist ganz dramatisch und wunderbar. Und am Schluss lassen sie sich alle taufen. Wahnsinn. Das ist das erste Mal in der ganzen Geschichte, dass ein Nichtjude zu dieser Gemeinde dazugehören kann. Was ist so dramatisch daran? Um das zu verstehen, müssen wir verstehen, was eigentlich das Selbstverständnis von Petrus als ein frommer Jude war. Und das hat ganz viel eben zu tun mit der Geschichte. Identität hängt immer zusammen mit der Geschichte, die wir über uns erzählen oder findet da seinen Ausdruck drin. Zum Beispiel die Sapson. Die Identität der Sapson. Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung, ich weiß das ja nicht. Aber es gibt eine Geschichte, die die Sapson über sich erzählt und darüber, wie ihr es gut findet, Gottesdienst zu feiern. Und es gibt einen Grund, warum du heute in der Sapson sitzt und hier Gottesdienst feierst und nicht auf einer Kirchenbank und Orgelmusik hörst, sondern eben hier bist und dir keinen Bart wachsen lässt und irgendwie in der St. Nikolaus-Kathedrale mit den russisch-orthodoxen die Messe begehst. Geschichte hat was, oder Identität hat ganz viel mit unserer Geschichte im Sinne von unserer Biografie zu tun und damit, wie wir diese Geschichte erzählen, in welche Stories wir sie verpacken. Wenn ich zum Beispiel über mich nachdenke und über meine Identität oder so, oder Identitäten, keine Ahnung, das, was mich irgendwie ausmacht, dann gehört zu meiner Geschichte ganz wesentlich meine Familiengeschichte. Und zum Beispiel, es gab jemand in der Familie, der immer sehr viel Trouble gemacht hat. Und ich habe ziemlich früh gelernt, okay, ich darf nicht auch noch auffallen, ich darf es nicht auch noch meinen Eltern schwerer machen, also muss ich meine Gefühle immer zusammenhalten. Kontrolle über meine Gefühle. Es hat mich sehr geprägt. Es ist Teil von mir und meiner Identität geworden. Und es ist die Geschichte, die ich über mich erzähle. Es ist Teil meiner Story. Ich weiß nicht, was deine Story ist. Die Story Israels war ganz entscheidend für die Identität von Juden vor 2000 Jahren. Die Story Israels, grob zusammengefasst, ist die, dass es einen Gott gibt, der dieses Volk auswählt und sie aus der Sklaverei aus Ägypten herausführt in ein Land. Ja, kurzer AT-Crashkurs. Gott führt dieses Land, diesen Stämmeverband von 12 Stämmen heraus in sein Land. Und es geht aber nicht lange gut. Sie sind untreu und sie werden zum Spielball der Mächte und Nationen um sie herum und haben eigentlich keine Chance. Und im Prinzip ist es dann ein jahrhundertelanges Leben unter Fremdherrschaft. Fremdbestimmung. Keine Freiheit. Und zur Identität dieses Volkes gehört die immer größer, stärker wachsende Hoffnung darauf, dass Gott sie aber nicht aufgibt, sondern dass Gott, Jahwe, ihr Gott, einen Menschen schicken wird, einen Befreier, einen, der die Römer oder wer auch immer gerade dran war, die Perser, die Babylonier, der sie raushaut, der ihnen wieder ihr Land zurückgibt, ihren Tempel, der sie befreit von dieser Fremdherrschaft, ein Messias. Und diese Messias-Hoffnung war ganz wesentlich dafür, dass es uns, die Juden, gab oder gibt und die ganzen anderen, die Bösen, die Fremden. Und zu uns haben Leute gehört, die ein paar bestimmte Dinge erfüllt haben, ein paar bestimmte Kriterien. Natürlich dieser Glaube an Jahwe. Aber dann als ein ganz markantes Beispiel, die beschnitten waren. Die Männer der Juden, die waren beschnitten. Dann warst du ein Jude, dann hast du dazugehört. Und dann geht die Geschichte im Neuen Testament aber eben weiter. Und es gibt auf einmal diese Gruppe von Juden um Petrus und Jakobus und so in Jerusalem, die behaupten, dass genau das passiert ist. Dass der Messias gekommen ist, dass sie befreit wurden. Ja, die Römer waren immer noch da, auch ein Problem ist zu erklären irgendwo. Aber sie haben gesagt, diese Befreiung hat irgendwie auf einem anderen Level stattgefunden. Es war irgendwie anders. Ich mach's mal flott, es geht dann weiter mit Pfingsten. Das ist das, was in der Apostelgeschichte erzählt wird. Und Pfingsten feiern wir schon noch zu Recht irgendwie als die Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde. Wenn wir uns mal genau hingucken, Pfingsten ist im Prinzip ein rein innerjüdisches Ereignis. Da ist kein Nichtjude dabei an dem Tag. Wir feiern das trotzdem zu Recht und so. Aber wenn man mal genau hinguckt, da ist ein Haufen Juden, zwar internationale Juden aus allen möglichen Ländern, aber alle in diesem jüdischen Glauben, die checken, ja, Jesus war wirklich ihr Messias. Aber diese ganze Messias-Kiste macht eben nur innerhalb dieser jüdischen Story erstmal Sinn. Es ist der, der dieses Volk befreien sollte. Und jetzt steht die Gemeinde vor der Herausforderung. Was machen wir mit dem Rest? Wenn so tief in unsere Identität eingegraben ist, dass es uns gibt und die anderen, die uns unterdrücken, die es nicht gut meinen mit uns, von denen Gott uns befreit. Wenn wir jetzt an Jesus glauben, was heißt das für unseren Umgang mit denen? Und wir haben immer Feinde und es gibt immer die anderen. Es fängt damit an, dass wir im Kindergarten die Schaufel im Sandkasten teilen müssen und es endet irgendwie mit Aufmärschen gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ich habe zufällig heute noch, als ich heute Morgen auf Facebook unterwegs war, in Marburg gibt es so eine Burschenschaft, Germania, habe ich heute Morgen gesehen, wo eine ganz lebhafte Diskussion war, ob die jetzt fremdenfeindlich sind oder nicht. Also sie sind jedenfalls nicht pro, sage ich mal. Und es ist krass, es ist irgendwie, es muss nicht immer auf diesem Level von Fremdenfeindlichkeit sein, aber so diese Welteinteilung in wir und die anderen ist irgendwo doch in jedem von uns. In Städten können wir es natürlich auch viel friedlicher lösen, viel mit so einem höflichen Abstand. Es gibt bestimmte Viertel, in die wir ziehen und bestimmte Viertel, in die wir ganz bewusst nicht ziehen. Bestimmte Kneipen, die wir besuchen und welche, in die wir nicht hingehen. Ich habe so dieses Denken von ich, wir und die anderen letzten Sommer sehr drastisch erlebt. Ich habe ein Gemeindepraktikum innerhalb von meinem Studium gemacht auf der wirklich wunderschönen Insel Rügen. Rügen hat bis vor 14 Jahren quasi, 15 Jahren, 16 Jahren zur DDR gehört, zu Ostdeutschland. Und da, wo wir auf Rügen waren, 26, danke. Nicht Mathe, Theologie. Und dieser Teil, wo wir speziell waren, war so ein Plattenbaugebiet, wo jetzt nicht unbedingt die Gewinner der Wende drin waren, sondern eher so die, die da immer noch ganz schön viel Groll in sich hatten. Und wir wurden eingeladen zum Grillen von einem dieser Menschen, die dort wohnen. Und der Deal für den Abend war, dass wir nicht drüber reden, wo wir herkommen. Es ist ihm so schon schwer gefallen, er hat es ja gehört, wie wir reden, dass ich jetzt nicht unbedingt irgendwo da geboren wurde. Und es ist ihm eh schon schwer gefallen, das mit uns auszuhalten, aufgrund seiner Ressentiments und seiner Ablehnung schlechthin so ein bisschen. Und wenn er gewusst hätte, dass ich in München geboren und in Augsburg aufgewachsen bin, es ist ihm eh schon schwer gefallen, uns die Hand zu geben. Ich stelle mir das irgendwie so vor, dass Jesus am Anfang der Apostelgeschichte, in 1,8 steht es, zu seinen Jüngern, zu den 12 sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann sagt er im Prinzip genau das, was in der Apostelgeschichte passiert. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und Samaria. Das sind dann so die nächsten 60 Kilometer Umkreis oder sowas. Und dann im Rest der Welt. Und ich kann mir vorstellen, wie irgendwie Petrus abschaltet nach, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. In ganz Jerusalem, bei all unseren Mitjuden. Aber es geht eben noch weiter. Und dass es noch weitergeht, dafür ist Apostelgeschichte 10, diese Story von Petrus und Cornelius, eine, die ihn im Prinzip in so einen Identitätskonflikt stürzt, wirft. Und es ist nicht die erwartbare Reaktion, was da passiert. Er sitzt auf dem Dach des kleinen Häuschens seines Freundes. Der Ort war sein Lieblingsplatz geworden, seit er hier in Joppe zu Gast war. Der wild warme Wind weht eine berauschende Brise vom Meer herüber und hier würde ihn niemand bei seinem täglichen Gebet stören. Hoffentlich. Nicht so wie gestern. Das hat er immer noch nicht ganz verarbeitet. Bei dem Gedanken an die Ereignisse zieht sich etwas in ihm zusammen. Sein Atem geht schneller und die Ruhe zur Meditation, ja, dahin, an Gebet nicht zu denken. Es lässt ihn nicht los. Irgendwas, ich weiß nicht, musste er gegessen haben oder keine Ahnung. Er erinnert sich nur noch an diesen völlig verrückten Traum. Irgendwas mit Tieren, die er jetzt irgendwie essen durfte als Jude, Schweine und lauter unreines Zeug. Und Gott selbst hat ihm irgendwie auch noch gesagt, er soll davon essen. Aber nicht mit ihm. Er wusste, was Traum war und was Realität war. Er ließ sich von sowas nicht beeindrucken. Er wusste, wo er hingehörte und was ich gehörte. Und niemals würde er seinen Glauben an Gott, an Jahwe verraten und einfach sowas essen. Oder, genauso schlimm, mit einem Römer zusammen essen. Er hatte ja viel erlebt, aber so eine Dreistigkeit. Er wusste zwar, es gab auch unter den Römern einige, die irgendwie auch an seinen Gott, an Jahwe glaubten, und gegen die hatte er auch nichts. So im Großen und Ganzen sollten die doch ihre eigenen Synagogen bauen, und überhaupt, einige seiner besten Freunde waren naja, das stimmt jetzt auch nicht ganz. Aber diese Botschafter, die ihn aus diesem bizarren Traum gerissen hatten und ihn diese Einladung gebracht hatten von Cornelius, nee, die hat er wieder weggeschickt. Das konnte er nicht bringen. Was würden seine anderen Leute aus der Gemeindeleitung denken, wenn er einfach so zu diesem römischen Hauptmann ginge und mit ihm essen würde? Vielleicht wäre das die erwartbarere Reaktion gewesen von Petrus. Sogar in gewisser Hinsicht die frommere. Petrus als jüdisch erzogen und aufgewachsener, der so tief in seiner Identität wusste, wo er hingehörte eigentlich, nämlich auf die Seite von denen, die von den Römern befreit werden mussten. Es war nicht erwartbar, dass er diese Einladung annimmt und diese dramatische Szene nicht passiert wäre. Ich glaube aber, dass die Gemeinde, gerade diese jüdische Gruppe, die ihren Messias gefunden hatten, dass die dann auch irgendwann verstanden haben oder der Heilige Geist ihnen auch sehr klar gemacht hat, dass eigentlich seit Beginn der Geschichte Israels diese Bewegung nach außen hin Teil des ganzen Plans war. Wir haben diesen Vers schon vorhin gehört, in 1. Mose 12, bei dieser Zusage an Abraham sagt Gott zu ihm: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für alle Völker. Oder dann später in Jesaja 2, auch eine Zeit, die politisch eher anstrengend und schwierig war, wo Jesaja diese große Vision hat von allen Völkern, die irgendwie nach Jerusalem kommen zum Tempel und ihren Gott und Jahwe anbeten. Wahnsinnsbild, Wahnsinnsvision. Es war also schon irgendwo von Anfang an angelegt, aber das durchzubuchstabieren, das war dann nochmal eine Nummer härter. Das ist auf einmal Realität geworden. Und es ist ein bisschen so, wie wenn irgendwie zwei im Sandkasten spielen, zwei Geschwister, und der eine hat die Schaufel und der Vater kommt und sagt nicht nur, dass er die Schaufel mit dem anderen teilen muss, sondern ihm sogar noch helfen muss, die eigene Sandburg zu bauen. Ah, hallo, wir haben noch mal ein bisschen Zuwachs bekommen. Glaube ich. Das ist ein bisschen schwierig von Licht. Wenn alle einen Platz finden, bei uns finden alle einen Platz, darum geht es heute sowieso. Ich lege hier mal meine gewiefte Predigermappe weg, dann ist hier auch noch Platz vorne. Die Story in der Apostelgeschichte ist also ganz wesentlich diese Story von diesen Leuten, die in sich ganz tief wussten eigentlich, wo sie hingehörten, und die dann gelernt haben, dass Gott auf einmal oder das Heil, das Gemeinschaft mit Gott, Beziehung zu Gott nicht nur für sie reserviert war, sondern eben für alle. Auch für die Bösen, die anderen, die Fremden. Und die Story in der Apostelgeschichte geht dann weiter. Und man kann so ein bisschen den Bogen spannen vom Anfang, von irgendwie dieser Gruppe um die 12 Jünger in Jerusalem. Und die Apostelgeschichte endet dann bei Paulus, dem Heidenmissionar schlechthin, in Rom, dem Zentrum des Restes der Welt. Und diese Bewegung wird eben international. Und die Kirchengeschichte geht weiter, und man kann sich vorstellen, irgendwie die ersten Lieder, feiert Jesus auf Latein oder sowas, werden geschrieben. Und die Predigten werden irgendwie an die römische Kultur, an die griechische Kultur angepasst. Aber die Kirchengeschichte ist auch nicht nur eine Erfolgsstory, was so Kultursensibilität angeht, wenn man da mal ein bisschen hinguckt. Und umso wichtiger für uns, denke ich, ist es, dass wir für unseren Umgang mit anderen von den positiven Stories der Apostelgeschichte lernen, die eben völlig gegen jede Intuition irgendwie gehen. Im Prinzip gibt es bei dieser Begegnung von diesen Judenchristen, von diesen jüdischen Männern und Frauen, die irgendwie in Jesus ihren Messias gefunden haben und die checken, dass das aber für die ganze Welt relevant ist, bei dieser Begegnung von ihnen mit den anderen gibt es im Prinzip drei Optionen, was passieren kann. Option 1, man geht getrennte Wege. Im Prinzip, in der Metapher des Umarmens gesprochen, findet keine Umarmung statt. Also, wenn wir uns daran zurückerinnern, ich habe ja behauptet am Anfang, dass Umarmung die beste Metapher ist für das, was da in dieser Begegnung zwischen diesen jüdischen Gruppe von Christen und den anderen passiert. Und wir werden uns gleich noch angucken, warum. Option 1 ist aber also keine Umarmung, sondern man geht getrennte Wege. Die einen machen ihr Ding, machen ihre messianische Gemeinde auf und die anderen eben ihre römische Kirche. Und die anderen machen ja ihr anderes Ding. Im besten Fall eine höfliche Distanz, vermutlich oft eher aggressiv ausgrenzend. Option 2. Die eine Seite schluckt die andere. Also entweder geben Petrus und Co. ihr ganzes Judentum auf, ihre ganze jüdische Vergangenheit und werden einfach Teil der Kirche oder so, was auch immer das dann genau ist. Oder viel wahrscheinlicher und tatsächlich lange noch in der Apostelgeschichte ein Diskussionsfeld, die anderen müssen erstmal zu Juden werden. Tatsächlich war das erst ganz oft das, was gefordert wurde, dass eben, wenn ein Römer jetzt auch noch irgendwie an Jesus glauben will, dass er erstmal diesen Zwischenschritt gehen muss und sich beispielsweise beschneiden lassen muss, ein Jude werden muss, um dann innerhalb dieser jüdischen Story in Jesus seinen Messias finden zu können. Die Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 15 berichtet davon, dass genau das diskutiert wird auf so einem Konzil, auf irgendwie so einer Zusammenkunft. Und das Ergebnis ist ganz eindeutig. Nein, niemand muss erst Jude werden, um Jesus Nachfolger zu werden. Was uns zur Option 3 bringt. Die anstrengendste, leider nicht immer praktizierte Option. Und die wir üben wollen, sollten. Und diese Option ist, die Juden dürfen Juden bleiben. Die Römer Römer und die Griechen Griechen. Und parallel dazu sind sie zwar schon auch alle Teil von diesem neuen Volk, bei dem es nicht mehr darum geht, was ich bin, ob Römer oder Grieche oder sonst was, sondern dieses Volk wird definiert von dem Glaube an Jesus, das Reich Gottes Volk in gewisser Hinsicht. Aber solange sie noch auf der Erde sind, sage ich mal, solange sie noch in diesem Leben sind, dürfen sie auch sie selbst bleiben. Und es bedeutet, dass die jüdische Gemeinde ihre Arme für die anderen öffnet. Und es ist anstrengend. Ich stelle mir irgendwie einen Gottesdienst vor, einen der ersten, weiß nicht, im Haus von Petrus oder sowas, und es dürfen die erstmal auch irgendwie römische Christen mit daran teilnehmen und der Prediger vorne fängt an zu erzählen, keine Ahnung, von Hesekiel 36, der Bibel der ersten Christen, weil der Juden, die Bibel der Juden im Prinzip, aus dem Alten Testament irgendwas. Und wie wir alle wissen, steht in Hesekiel 36 die eschatologische Spannung von, keine Ahnung, und ein Römer meldet sich, Entschuldigung, wie ist Hesekiel mit Zeus verwandt? Und es ist so, okay, wir müssen ganz woanders anfangen. Und es ist anstrengend. Und es ist anstrengend, die anderen mit reinzunehmen, mit ins Boot zu nehmen. Und ich finde, eine der schönen Sachen aber ist zum Beispiel da dieses Symbol der Taufe. Beschneidung davor im Judentum oder auch danach immer noch im Judentum, so das, wie man ausgedrückt hat, dass man zum Judentum gehört, war was, was letztendlich reduziert war auf was die Männer machen konnten. Taufe ist was in der Hinsicht total emanzipatorisches. Du kannst Kinder taufen, du kannst Frauen, Männer und alles dazwischen taufen. Es ist was, wo alle irgendwie mit dazugehören können und mitmachen können. Und so ist eben da Petrus einerseits als beschnittener Jude, der sich taufen lässt, und andererseits Cornelius als römischer Hauptmann, der sich auch taufen lässt. Und in dieser Taufe sind sie irgendwie dieses neue gemeinsame Volk. Und ich würde sagen, es ist wie eben diese Umarmung. Ich muss dazu sagen, diese Metapher habe ich geklaut. Es gibt einen Autor namens Miroslav Wolf, einen sehr guten Theologen, der ein Buch geschrieben hat, Von der Ausgrenzung zur Umarmung. Es ist ein tolles Buch, in dem er das Drama der Umarmung beschreibt. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch. Man könnte denken, Umarmung, ich mache die Arme auf, hole den anderen ran, zack und fertig. Aber ganz so einfach ist es nicht. Wenn ihr mal drüber nachdenkt, bestimmt habt ihr auch schon mal eine Umarmung erlebt, die so slightly awkward war. Wo man irgendwie so nicht wusste am Anfang, geben wir uns jetzt nur die Hand oder umarmen? So, vielleicht wenn man die zukünftigen Schwiegereltern das erste Mal trifft oder sowas und man weiß nicht so, ist das jetzt angemessen, umarmen oder keine Ahnung. Wir waren in Spanien vor ziemlich genau einem Jahr ein sehr guter Freund von mir, es kommt von da, wir haben ihn besucht und wir haben gleich am ersten Abend Freunde von ihm getroffen. Und ich habe keine Ahnung von spanischer Kultur gehabt irgendwie. Und es war eine Frau und ihr Freund. Und wir haben sie getroffen und ich dachte, ja toll, dann sage ich doch mal Hallo. Und sie dachte auch, toll, sage ich doch mal den Deutschen Hallo. Und ich bin so hingekommen und wollte gerade die Hand ausstrecken und sie hat mich schon rangezogen und mir ein Küsschen. Und es war so, oh, okay, wir haben beide keine Ahnung. Und wir waren dann die komischen, steifen Deutschen natürlich und die waren die überschwänglichen Spanier, die gleich Küsschen geben. Dann dachte ich mir, okay, ich passe mich an, bin zu dem Kerl hingegangen, habe ihm Küsschen gegeben und habe dann gelernt, keine gute Idee. Also irgendwie alles falsch gemacht. Irgendwie kann eine ganze Menge schiefgehen bei einer Umarmung. Umarmung ist gar nicht so einfach. Und Umarmung ist vor allem auch gar nicht so einfach, weil es ganz viel mit Verletzlichkeit, mit sich öffnen zu tun hat. Stell euch mal so eine coole Boyband vor, auf den Postern. Wie stehen die da? Arme verschränkt. Die sind sich selbst genug. Die sind ziemlich cool. Stell euch mal so ein Poster vor von so einer coolen Band, die irgendwie sich alle in den Armen liegen oder die alle die Arme aufhaben. Das wäre ganz schön lächerlich irgendwie. Es signalisiert sehr viel unsere Körpersprache und gerade die Umarmung. Und diese vier Akte der Umarmung, die werden wir auch gleich üben. Ja, ihr lacht. Ich sag's ja aber davor mal und erklär mal, was dahinter steckt. Akt 1 ist das Öffnen der Arme. Wenn jemand so dasteht, dann signalisiert er im Prinzip, hey, hier ist ein Raum für dich, in den du treten kannst. Ich mache mich verletzlich, ich öffne meine Arme. Ich fange damit an. Schritt 2 ist der wichtigste Schritt von allen. Schritt 2 ist warten. Alles andere käme eigentlich eher eine Invasion gleich, als irgendwie eine Umarmung. Wenn ich einfach jetzt hier durch die Reihen gehe und anfange, wild Leute zu umarmen, das wäre irgendwie komisch. Aber wie schön ist eine Umarmung, bei der irgendwie beide die Arme öffnen und aufeinander zugehen. Und dann eben Akt 3, die Umarmung an sich. Ich finde so das Schöne dabei, in dieser Metapher, in diesem Bild ist, dass es sowohl aktiv als auch passiv ist. Ich umarme und ich werde parallel dazu zurückumarmt, irgendwie. Und Akt 4, loslassen. Wir müssen auch nicht irgendwie immer für alle Zeiten jetzt zusammenbleiben oder sowas, sondern es ist auch irgendwie okay, dann wieder loszulassen. Umarmen heißt für mich, der ich meiner Identität doch so gewiss bin, vielleicht mehr oder weniger, der ich weiß, in die Gruppe gehöre ich und in die Gruppe gehöre ich nicht. Wenn ich eine Umarmung jemandem anbiete, der eigentlich wirklich anders ist und den ich nicht verstehe, dann signalisiere ich damit, hey, du bist wirklich anders als ich und ich verstehe dich nicht und ich weiß gar nicht, wer du bist vielleicht. Aber nichtsdestotrotz biete ich dir einen Raum an, wo wir Gemeinschaft haben können, wo wir gemeinsam Boden betreten. Keine Angst, ihr müsst jetzt niemanden umarmen, wenn ihr nicht möchtet. Es könnte sehr unangenehm werden. Aber trotzdem, steht doch mal bitte alle auf. Ihr dürft natürlich auch, aber ihr müsst nicht. Aber trotzdem finde ich es jetzt mal gut, wenn wir das mal kurz üben, diese vier Akte. Der dritte ist dann vielleicht ein bisschen komisch. Aber allein sich das mal vorzustellen. Ich habe keine Ahnung, wer für dich die anderen sind oder wer für dich die sind, wo du irgendwie weißt, die verstehe ich nicht und mit denen will ich ehrlich gesagt auch gar nicht viel zu tun haben und die sind komisch. Aber wir üben das mal. Und Schritt 1 ist eben, wir öffnen unsere Arme. Ihr braucht ein bisschen Platz. Wir machen unsere Arme auf. Und wir signalisieren dadurch, hey, hier ist echt Offenheit und hier ist ein Platz, wo du hinkommen kannst. Ich gebe dir Raum bei mir. Und es mal auszuhalten, so lange dazustehen und zu warten, vielleicht sich sogar mal jemand gegenüberzustellen, ihr dürft euch mal kurz zueinander, ihr müsst euch jetzt danach nicht umarmen, keine Angst, aber sich mal jemandem gegenüberzustellen mit so geöffneten Armen, ist schon was Komisches, oder? Also wer es gerade nicht komisch findet, muss vielleicht danach auch irgendwie kommen. Aber es hat schon was Seltsames. Ihr dürft euch wieder zurückdrehen und ihr dürft euch wieder hinsetzen. Ihr dürft euch auch umarmen. Entschuldigung, ich will hier, pardon. Ihr könnt auch nach dem Gottesdienst noch üben. Meine Freundin ist nicht da. Wir haben es jetzt ja nur kurz gemacht. Vielleicht, manchmal braucht es eine ganze Weile. vor jemandem so verletzlich zu stehen und ihm diesen Raum anzubieten, ohne irgendwie diesen Schritt zu machen und ihn einfach ranzuziehen. Was hat es mit Apostelgeschichte 10 und 11 zu tun? Ich glaube, dass genau das in dieser Begegnung zwischen diesen beiden Gruppen letztendlich passiert ist. Das ist das, was diese jüdische Gruppe, die an Jesus geglaubt hat, gelernt hat, als der Heilige Geist gesagt hat, hey, dieses Heil, diese Beziehung, diese heilende Beziehung mit mir, die ist für alle Menschen da. Ihr könnt es nicht für euch behalten. Aber ihr müsst nicht aufgeben, ihr selbst zu sein, genauso wenig wie die anderen es aufgeben müssen. Und ich glaube, wenn wir das lernen immer mehr und verinnerlichen, ich bin da noch nicht, aber ich glaube, wenn wir das immer mehr lernen, da ist eine ganze Menge gewonnen. Wenn wir nicht von dem anderen erst erwarten, so zu werden wie ich und so eine Verschmelzung im Prinzip einzufordern, sondern es auszuhalten, ja, der andere wird auch danach wieder anders sein als ich. Und wir werden wieder auseinandertreten. Aber trotzdem können wir irgendwie auf dieser Grundlage uns gegenseitig Raum geben. Das Ganze ist vielleicht fürs richtige Leben mit richtig Umarmung und sowas auch schon gut, aber eben als Metapher vor allem gemeint. Und um das konkret umzusetzen, wird euch der Chris später eine sehr, sehr geile Challenge vorstellen für nächste Woche. In der es letztendlich auch darum geht, also Apostelgeschichte ist ja vor allem dieses, wie können zwei ganz, ganz verschiedene Gruppen von letztendlich Christen miteinander umgehen? Und wie können die einen lernen, den anderen Raum zu geben? Aber ich bin davon überzeugt, wenn dieses Denken, wie wir über andere denken, wenn das unseren Charakter und uns immer mehr prägt, dann wird es nicht nur unter uns Christen Auswirkungen haben. Ich hoffe, es ist jetzt irgendwie nicht ein bisschen zu kitschig für euch. Ich finde es tatsächlich ein total schönes Bild, mir vorzustellen, Jesus am Kreuz, was für eine Geste hat er? Er hat diese Arme geöffnet und es ist im Prinzip auch wie diese Einladung zur Umarmung, wo Leute hinkommen können und bei ihm dann zum Glück auch nicht so bleiben müssen, wie sie sind. Aber sie dürfen erstmal genau als die anderen, die nicht wie Jesus sind, zu ihm kommen. Ich weiß nicht, es ist natürlich, ich habe da jetzt leicht reden ein Stück weit, ich bin nach heute Abend hier wieder weg, aber wie sähe die Subzone aus, wenn es hier irgendwie eine Armee von Armen wäre, die irgendwie sich immer wieder anbieten? Wie sieht irgendwie der Stadtteil aus, wenn hier irgendwie lauter Leute sind, die mit diesem Mindset, mit so einem Charakter, der davon, von so einem Denken geprägt ist, hier durchlaufen und irgendwie den anderen nicht in erster Linie als eine Bedrohung, als den Fremden und den Feind ansehen, von dem ich mich fernhalten muss, sondern dem man immer wieder Raum gewähren kann und anbieten kann, ohne dadurch aufzugeben, wer man selbst ist. Ich weiß ganz gut, warum ich gern zum Beispiel evangelischer Christ bin. Aber trotzdem ist es doch total schön, mit meinen katholischen Geschwistern irgendwie Gemeinschaft zu haben und zusammen zu sein. Und es geht aber nur dann, wenn ich weiß, wer ich bin und warum ich glaube, was ich glaube, ohne irgendwie jetzt damit sagen zu wollen, dass wir für alles immer alle Antworten haben müssen. Darum geht es auch nicht. Aber trotzdem kann man ja irgendwie so an einen Punkt kommen, wo ich weiß, okay, es gibt bestimmte Dinge, da glaube ich und da ticke ich so. Und da weiß ich, ticken andere anders. Und trotzdem kann ich irgendwie dem anderen das immer wieder anbieten. Umarmung als Lifestyle irgendwie. Ich würde mir das wünschen, dass das mich immer mehr prägt. Und mögen wir gemeinsam lernen, unsere Arme auszubreiten und uns gegenseitig Raum zu schaffen. Amen.